Wir haben in den Mini-Churches diese Woche über Dienen gesprochen. Und jetzt kommt Mutter Teresa. Und für viele Menschen, auch für mich, so ein Sinnbild für das Dienen. Also sehr viel Dienen in den letzten Tagen oder in der letzten Woche. Und mir ging es so, als ich erfahren habe, dass ich über Mutter Teresa predigen soll, ging mir sofort so ein paar Gedanken durch den Kopf. Und das Erste, was ich feststellte für mich selbst, war, dass ihre Welt nicht ist wie meine Welt. Beautiful Day, so das, was ihr am Anfang gesehen habt, so die schönen Bilder vom netten Leben, das ist, glaube ich, schon ein ganzes Stück das, was ich unter schönem Leben verstehe. Wo ich sage, das finde ich toll, das macht mir Spaß, so kann Leben funktionieren. Und dann auf der anderen Seite sind da die Bilder von Mutter Teresa, wie sie sich um die Ärmsten der Armen kümmert. Und das zu meiner Erlebenswelt oder zu meiner Lebenswelt im totalen Kontrast steht. Und deswegen waren meine ersten Gedanken, als ich überlegt habe, wie geht so die Predigt am besten, und dann dachte ich, na gut, dann fangen wir an und reden halt kurz über Mutter Teresa, was sie alles so Gutes getan hat, wie sie gedient hat. Dann schauen wir kurz nach, was sagt die Bibel übers Dienen, und dann brechen wir das so auf unsere Ebene herab, dass wir vielleicht damit ganz gut leben können. Und als ich dann ein Buch von ihr gelesen habe, wo sie selbst fast durchweg nur zum Wort kommt und die Leute, die halt mit ihr gedient haben, das heißt der einfache Weg, das, was ihr auch jetzt davon seht, wurde mir ganz deutlich, so geht es nicht. So wie sie gelebt hat und so wie sie Glauben gelebt hat, kann ich das nicht einfach so für mich hinbiegen, dass ich danach sagen kann, tja, ich nehme 3 Punkte mit raus und dann geht es mir besser. Oder damit kann ich dann vielleicht was anfangen. Und für mich war das echt so eine Spannung, die ich die ganze Zeit während des Lesens und auch jetzt noch während der Vorbereitung verspürt habe. Und ich lade euch ein, einfach mit ihr gemeinsam und mir gemeinsam diesen einfachen Weg zu gehen, jetzt in dieser Predigtzeit, und auch vielleicht mal die Spannung auszuhalten, die man stellenweise vielleicht verspürt, wenn es darum geht, irgendwie ist das so ganz anders, als wie ich lebe, oder so ganz anders, als wie ich es vielleicht in dem Moment toll finde. Vielleicht noch ganz kurz vorab zu Mutter Teresa selbst. All das, was sie getan hat, hat sie aus einer tiefen inneren Liebe zu Jesus getan und zu Gott. Und es ging ihr dabei nicht darum, dass sie glaubte, mit Hilfe dieser Taten dann bei Gott besser dazustehen oder sich ihr Seelenheil zu erkaufen. Sondern die Basis war, dass sie ja ein Kind Gottes war, dass sie sich als Kind Gottes verstanden hat, als jemand, der von Gott geliebt ist und der diese Liebe an andere Menschen weitergeben will. Und einer ihrer Grundaussagen ist, über sich selbst und über die Leute, die anderen Nonnen und Mönche, die mit ihr gemeinsam Dienst tun, wir dienen Jesus in den Armen. Wir pflegen ihn, kleiden ihn, besuchen ihn. In allem, was sie tun, sehen sie Jesus. Und sie hat sich so dieses Buch oder Der einfache Weg, das ist relativ am Ende ihres Lebens erschienen, und es ist schon so ein ganzes Stück ihre Lebensgrundeinstellung. Und ihr könnt am Ende entscheiden, ob es ein einfacher Weg ist. Ihre Worte sind einfach und klar verständlich, aber inwieweit es für uns einfach ist, wird sich am Ende herausstellen. Und der erste Punkt dazu: Die Frucht der Stille ist das Gebet. Und dazu das erste: Zeiten der Stille finden. Und hierzu ein Zitat, ich möchte möglichst viel sie selbst reden lassen. Ich beginne mein Gebet immer schweigend, denn in der Stille des Herzens spricht Gott. Stille. Sie selbst hat 1948 in einer Zeit der Stille, obwohl sie in einem Zug zu dem Zeitpunkt gesessen hat, aber sie war ruhig vor Gott geworden, hat sie diesen Auftrag von Gott empfangen, aus diesem Orden der Loretto-Schwestern auszutreten und den Ärmsten der Armen zu dienen, ohne dass sie selbst was hatte. Gott hat in der Stille zu ihr gesprochen. Und jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht. Stille ist für mich so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite liebe ich Stille, besonders nachts, wenn meine Kinder still sind und ich schlafen kann. Aber im alltäglichen Leben ist Stille für mich schwer umzusetzen. Ich liebe es schon, dass ich immer was tue, oder wenn ich dann auch bete, dann nehme ich mir selten Zeit, dass ich stille werde, sondern meistens lege ich sofort los und bringe meine Gebete, meine Anliegen so vor Gott und rede mit ihm. Und sie sagt, entscheidend ist erstmal, dass ich zur Stille komme, dass ich zur Ruhe finde. Und ich habe mir dann überlegt, ich habe schon ein paar Erlebnisse so in meinem Leben gehabt, wo ich genau das nachvollziehen kann. Nämlich, dass ich dann, wenn ich zur Ruhe gekommen bin, wenn ich mir wirklich Zeit der Stille genommen habe, dass ich dann doch Gedanken hatte, die ja, sich positiv auf mein Leben ausgewirkt haben oder wo ich zumindest auch das Empfinden hatte, dass mir Gott ganz intensiv begegnet ist. Wir hatten zum Beispiel vor ein paar Jahren noch, hatten wir so in einer anderen Gemeinde so regelmäßige Gebetswochenenden. Und da war es dann eigentlich immer so 2 Stunden, die nannten wir stille Zeit, wo jeder für sich mit Gott allein war, beten konnte und Ruhe hatte. Und es war immer so, am Anfang waren alle so, naja, 2 Stunden, oh, so lang, was mache ich die ganze Zeit? Und im Endeffekt, nach dieser Zeit, kamen fast alle wieder und haben gesagt, das war toll. Es hat mir gut getan und ich habe Dinge von Gott gehört, Dinge wurden zu mir gesprochen und es hat mein Leben positiv beeinflusst. Und ich finde, es ist schwer, zur Ruhe zu kommen und zur Stille zu finden, aber ich denke, es ist echt eine super Ausgangsbasis, um dass ich Gott erleben kann und dass ich Gott verstehen kann. Und sie sagt deswegen, immer dann, wenn du betest, nimm dir am Anfang 10 Minuten Zeit und sei stille und hör drauf, ob Gott dir irgendwas zu sagen hat. Der zweite Punkt. Jeden Tag beten. Ohne Gebet könnte ich nicht einmal eine halbe Stunde lang arbeiten. Ich erhalte meine Kraft von Gott durch das Gebet. Und ein zweites Zitat von einer Schwester, die mit ihr zusammen dient. Ich weiß nicht, wie wir ohne Gebet mit dieser Hitze und dieser vielen Arbeit fertig werden sollten. Aber die Arbeit ist ganz und gar für ihn, daher tun wir sie gern. Gebet. Als die Grundlage dafür, dass sie tagtäglich die Kraft empfängt oder empfangen hat, die sie braucht, um den Ärmsten der Armen zu dienen. Und wir hatten ja auch schon eine Reihe, wo wir uns sehr intensiv so mit Gebet beschäftigt haben. Und ich möchte jetzt nicht nochmal all das so aufrollen, aber vielleicht ein Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist, ist, dass Gebet für mich oder einfach auch so vom Verständnis der Bibel her eine Kommunikation mit Gott ist. Und ich für mich selbst immer wieder feststelle, wenn ich mir diese Zeit nicht nehme, wenn ich wenig bete, wenn ich gar nicht bete, und es kommt immer mal wieder vor, dass ich auch ganze Tage habe, manchmal auch Wochen, wo ich nicht mit Gott rede, dass dann irgendwas mit mir passiert, was mir gar nicht gefällt. Nämlich irgendwie spüre ich so eine große Distanz zu Gott. Und es ist für mich ganz logisch und nachvollziehbar, weil mit meiner Frau und meiner Familie ist das nicht anders. Wenn ich mit denen nicht rede, wenn wir wenig Zeit finden, miteinander zu sprechen, dann merken wir auch ganz schnell, wie so eine Art Distanz zwischen uns entsteht. Und es geht sehr, sehr schnell. Also ich habe das mit meiner Frau schon oft erlebt, dass wir gute Gespräche hatten, dass wir mal wieder Zeit hatten, länger miteinander zu reden, und man fühlt es sich, oder wir fühlen uns schon echt verbunden. Und dann kommt der Alltag, man hat wieder viel zu tun, und auf einmal merke ich ganz schnell, wie so eine Distanz entsteht. Und so geht es mir mit Gott auch. Und ich merke, dass es nicht unbedingt davon abhängig ist, dass ich jetzt stundenlang im Gebet jeden Tag zubringe, sondern dass ich halt eben mir wirklich regelmäßig, täglich, und wenn es nur ganz kurz ist, Zeit nehme, um mit Gott zu reden. Und ich merke dann immer, oder relativ häufig, dass dann viele Dinge einen neuen Blick bekommen und eine neue Sicht. Und dass ich viele Dinge auch anders bewerten kann. Und ich merke auch, dass ich von Gott immer wieder dann auch die Kraft bekomme, oder meistens die Kraft bekomme, dass ich so die Dinge vielleicht auch ja tun kann, die ich tun muss. Und ich merke immer wieder, wenn ich darauf verzichte und auf mich selbst baue, dass das ganz schnell schief geht. Die Frucht der Stille ist das Gebet. Kommen wir zum nächsten. Die Frucht des Gebets ist der Glaube. Es gibt eine Geschichte, wie Mutter Teresa zu ihren Vorgesetzten sagte: Ich habe 5 Pfennig und den Traum von Gott, ein Waisenhaus zu bauen. Ihre Vorgesetzten sahen sich an und sagten: Mutter Teresa, Sie können mit 5 Pfennigen kein Waisenhaus bauen. Mit 5 Pfennigen können Sie gar nichts tun. Ich weiß, antwortete sie, aber mit Gott und 5 Pfennigen kann ich alles tun. Und ich habe noch 3 andere kurze Geschichten, die ich euch dazu vorlesen möchte. Sie erzählt von einer Begebenheit, also Mutter Teresa, mit dem Vorsitzenden eines großen indischen Unternehmens, der gekommen war, um ein Grundstück in Bombay zu stiften. Als erstes fragte er, Mutter, wie finanziert sich Ihr Werk? Sie entgegnete, Mr. Thomas, wer hat Sie hierher geschickt? Ich habe in mir einen Drang verspürt, antwortete er. Andere Menschen kommen auch hierher und sagen das Gleiche, sagte sie. Und das ist mein Budget. Und das Dritte, was ich sehr faszinierend fand, ein anderes Mal rief ein Mitarbeiter einer anderen Einrichtung bei ihr an, um sie um 50.000 Rupien für ein neues Kinderheim zu bitten. Mutter Teresa sagte, dass sie das Geld nicht habe, aber dafür beten werde. Sobald sie aufgelegt hatte, klingelte das Telefon erneut. Sie haben gerade einen Preis auf den Philippinen gewonnen, sagte ein Zeitungsreporter. Wie viel ist es? Fragte sie. 50.000 Rupien. Sie rief ihren Kollegen wieder an. Sie haben ihr Kinderheim. Ich finde es sehr faszinierend und ich muss sagen, ich habe leider in der Art das noch nie erlebt. Und sie sagt, dieser Glaube, dieses Vertrauen in Gott entsteht als Frucht ihrer Zeiten, die sie mit Gott hat. Dass sie mit Gott redet, dass sie mit Gott kommuniziert, dass sie Zeit mit ihm verbringt und dass sie daraus lernt, Gott zu vertrauen. Und ich finde es echt ein Riesenwagnis, wenn man sich überlegt, einfach so mit nichts auf die Straße zu gehen, so eine Sicherheit, die so einen Orden ja bietet, wegzulassen, um dann den Ärmsten der Armen zu dienen. Und ich selbst war noch nie in Indien, aber die Leute, die dort waren, die sagen, es ist furchtbar, wenn man durch diese Straßen fährt, wo die Ärmsten der Armen leben. Man hat das Gefühl, da ist nur Not und nur Leid. Und dort geht sie hin, hat nichts und vertraut darauf, dass Gott, der sie dorthin gestellt hat, einfach was draus tun wird. Und deswegen, aufgrund ihres Glaubens, dass sie so einen Glauben hatte, konnte sie viele Dinge auch aus anderer Sicht sehen. Und deswegen so der erste Punkt dazu. Gottes Prüfung für uns. Auch dazu ein Zitat, was nicht direkt von ihr ist. Ich vertraue darauf, dass alles so, wie es ist, vollkommen ist. Die Probleme entstehen durch die Art, wie ich die Dinge betrachte. Ich erinnere mich, wie ich einmal mit einer der Schwestern sprach. Meine Frau war gerade schwanger und sie hatte Schwierigkeiten und eine Fehlgeburt drohte. Mein unmittelbarer Gedanke war, darum zu beten, dass dem Baby nichts fehlen würde. Dann ging mir auf, dass das falsche Gebet war. Ich hätte um die Kraft beten sollen, das anzunehmen, was Gott in seinem Plan für uns vorgesehen hat. Gottes Prüfung für uns. Ich finde die Reaktion des Arztes grundsätzlich ganz normal. Wir haben 3 Kinder und immer dann, wenn wir so Angst hatten, dass da irgendwas nicht so ganz okay ist während der Schwangerschaft, haben wir uns immer hingesetzt, haben gebetet und haben natürlich auch darum gebeten, dass Gott das so macht, dass es gut wird. Und ich denke, grundsätzlich ist da auch gar nichts falsch dran. Aber was mich hier fasziniert, ist dieses Vertrauen und die Bereitschaft zu sagen, okay, egal wie das jetzt wird, egal was passiert, ich vertraue darauf, dass das, was passiert, für mich gut ist. Und im Wesentlichen, wenn ich so mich selbst anschaue, fällt mir sowas echt schwer. Und es zeigt mir auch, oder zeigt auch, Christsein ist kein Garant dafür, dass das Leben immer schön und glücklich ist. Christsein ist nicht der Garant dafür, dass es mir immer gut geht und dass ich keine oder nur sehr, sehr wenige Probleme habe. Das finde ich auch nirgendwo so in der Bibel dargestellt. Aber was ich immer wieder finde, ist, dass Gott sich zu denen gestellt hat und dass er ihnen die Kraft gegeben hat, da durchzugehen. Und das ist eine Art des Glaubens, der für sie wichtig geworden ist. Dass sie die Prüfung, die Gott ihr gibt, dass sie damit darauf vertraut, dass Gott daraus das Richtige und Gute tun wird. Das nächste bitte. Jedes Leben ist Gott kostbar. Wenn das Böse von einem Menschen Besitz ergreift, kann er wiederum Böses unter allen, die mit ihm zusammen sind, verbreiten. Wenn wir zu solchen Menschen Kontakt haben, müssen wir versuchen, ihnen zu helfen und ihnen zu zeigen, dass sie Gott etwas bedeuten. Es vergeht, glaube ich, kein Tag, wo ich mich nicht maßlos über irgendwelche Menschen aufrege. Und wenn ich manchmal so die Medien anschaue, wenn ich so Berichte mitbekomme, wo Menschen echt schlimme Sachen tun, dann geht es mir echt so, dass ich da wenig Liebe für diese Menschen empfinde. So als Vater, wenn ich sehe, wie Menschen Kinder misshandeln, im wahrsten Sinne des Wortes, da klappt mir das Messer in der Tasche auf. Dann werde ich innerlich so sauer. Und wir haben gestern mit der Familie haben wir den Untergang angeschaut und dann haben wir gesehen, wie Hitler so in den letzten Tagen noch so viele Menschen hat sterben lassen für nichts. Für etwas, was schon längst gegessen war, nur damit seine Eitelkeit befriedigt wurde. Und er hört jede Liebe auf für mich. Aber bei Gott ist es anders. Und Gott liebt selbst Menschen, wo ich es mir schwer vorstellen kann, dass da überhaupt noch ein Wert dafür da ist. Er sagt nicht, dass das, was sie getan haben, gut ist. Aber der Mensch an sich ist Gott immer wichtig. Und so hat sie das genauso gesehen. Sie hat im Endeffekt jeden Menschen als was Kostbares erlebt. Und wenn ich mir so meinen Alltag anschaue und überlege, wie sieht das jetzt aus für mich in der Schule, wenn ich so meine vielen Schüler sehe, da hört manchmal die Liebe auf. Und das geht schneller, als mir lieb ist. Ja? Wenn die mich nerven, dann kann ich auch ganz schön bösartig werden. Das hilft mir, um zu überleben. Aber ich glaube nicht, dass das Gottes Sicht immer ist. Und ich selbst bin Christ geworden, weil es jemand gab, den ich nie persönlich kennengelernt habe. Aber es gab einen Pastor in den Vereinigten Staaten, der sich in den 50er Jahren für gewaltbereite Jugendliche, die andere Jugendliche oder andere Menschen sogar getötet haben, eingesetzt hat und ihnen die Liebe Gottes weitergegeben hat. Weil er sie als kostbar gesehen hat, obwohl sie so schlimme Sachen getan haben. Und als ich das Buch von ihm gelesen habe, und ich war damals überhaupt kein Christ und konnte überhaupt nichts mit Gott anfangen, hat mich das so bewegt, zu sehen, dass Gott, selbst diese Menschen wertvoll sind, dass ich darauf Christ geworden bin. Einfach weil es Menschen gab, die von Gottes Liebe inspiriert jeden Menschen kostbar gesehen haben. Und das nächste noch bitte. Sterben. Jeder Tag ist eine Vorbereitung auf den Tod. Diese Erkenntnis ist hilfreich, denn was die Sterbenden heute durchmachen, werde ich morgen durchmachen. Wir müssen lernen, in Einheit mit Gott zu leben. Sterben ist nichts anderes, als zu ihm zurückzukehren. Dorthin, wo er ist und wo wir alle hingehören. Das sagte Schwester Dolores. Das müsste eigentlich als Zitat da sein. Genau, da ist es. So, Sterben. Ein Thema, was die meisten und auch ich ganz gerne ausklammere. Und diese Missionarin der Nächstenliebe, so wie sich Schwester Teresa und Mutter Teresa und all die Schwestern und Brüder genannt haben, sind jetzt nicht selbstmordgefährdet, dass sie sagen, okay, nichts ist schöner als sterben. Aber sie haben ein tiefes Vertrauen darauf, dass erstens jeder irgendwann sterben muss und zweitens, dass sie am Ende bei Gott sein werden. Nicht etwa, weil sie zu toll waren, nicht, weil sie so große Dinge getan haben, sondern einfach, weil sie ihr Leben Gott gegeben haben. Und weil sie bekannt haben, okay, ohne dich bin ich nichts. Und sie haben angenommen, dass Jesus für ihre Schuld gestorben ist. Und das ist auch das, was mir wichtig ist. Auch ich vertraue darauf, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Und deswegen ist für mich Sterben formal nicht so schlimm. Auch ich bin nicht suizidgefährdet. Aber ich glaube einfach daran, dass es danach noch was anderes gibt. Und trotzdem erlebe ich im tagtäglichen so Umgang, dass ich trotzdem Ängste empfinde. Und meine Mini-Church, mein Hauskreis kann das ganz gut, konnte das letzten Mittwoch ganz gut miterleben. Ich habe festgestellt, in den letzten, also irgendwann vor ein paar Tagen, ich habe hier so unterhalb des Brustbeins irgend so ein Gewüchs, so ein Gewächs. Und ich stelle dann fest, Arzt, wie ich halt keiner bin, Tumor. So, eigentlich hatte ich viel zu tun mit meiner Predigtvorbereitung, aber nein, ich habe mich erstmal hingesetzt, habe nach Lexikas genommen und geschaut, welche Krebsart könnte das jetzt sein. Und große Panik erfasste mich. Ich war mir dann relativ sicher, es muss irgendwas mit der Lunge zu tun haben und der Tumor ist schon durch meine Lunge durchgestoßen und es wächst. Große Panik. Okay. Und auf einmal war mir das mit dem Sterben nicht mehr so egal. Weil auf einmal dachte ich dann, hey, ich habe 3 kleine Kinder. Und ich habe echt fast geweint, weil ich dran dachte, es tat mir so weh, darüber nachzudenken, dass sie ohne mich aufwachsen sollten. Und das hat mich echt total beängstigt und besorgt. Und dass meine Frau dann ohne mich dasteht. Ja, auch das war echt so beängstigend. Und dann bin ich in unsere Mini-Church, habe gesagt, morgen will ich zum Arzt, bete dafür, dass da nichts Schlimmes ist. Und habe kurz erklärt, was das so ist. Und wir stellten fest, ich bin nicht der Einzige, der sowas hat. Es gibt anscheinend eine ganze, also ich hoffe, es gibt mehrere Männer, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr mir fühlen und mir dann sagen, ihr habt das auch. Das beruhigt mich ungemein. Ja. Auf jeden Fall nahm es mir meine Angst. Und ich habe Angst, dass ich zu früh gehen muss und dass ich viele Dinge nicht erlebe, aber ich habe nicht die Angst, dass ich dann nicht bei Gott sein werde. Und das finde ich für mich persönlich unheimlich schön. Und ich lade euch ein, einfach auch selbst darüber nachzudenken. Sterben müssen wir. Die Frage ist, ob ich dann in Frieden sterben kann. Zum nächsten bitte. Die Frucht des Glaubens ist die Liebe. Die schlimmsten Krankheiten im Westen sind heute nicht an Tuberkulose oder Lepra zu leiden, sondern unerwünscht zu sein und nicht geliebt zu werden. Und niemanden zu haben, der sich um einen kümmert. Vielleicht sitzt der ein oder andere hier, der sagt, Besser? Ja, ne? So. Vielleicht sitzt der ein oder andere jetzt hier und sagt, ja, kann ich gut nachfühlen. In der Regel ist es das ein Problem, was sehr, sehr viele Menschen in der westlichen Welt tagtäglich erleben. Es gibt so viele, die wirklich einsam sind, die niemand haben. Und auf der anderen Seite gibt es so viele Familien, Ehepaare, Freunde, die zwar immer wieder miteinander zu tun haben, aber die innerlich genauso einsam sind. Und ich sehe das so in meiner Schule, dann, wenn ich so meine Schüler betrachte, in den Klassen sind so viele, die wirklich einsam sind. Kids, die sich halt ihre Arme verstümmeln, die nichts mehr essen oder die zu viel essen. Einfach nur deshalb, weil sie mit sich selbst nicht zurechtkommen und weil ihnen häufig Liebe gefehlt hat. Und Mutter Teresa bezeichnet das als die Wärme unserer Hände. Nicht Mitleid, sondern Respekt. Sie sagt nicht, geht jetzt alle nach Kalkutta und helft dort, sondern sie sagt eigentlich, wir sollen da Liebe weitergeben, wo wir gerade sind. Dort, wo wir leben, Liebe weitergeben. Und zwar nicht so Mitleid, so Almosen, sondern echt Liebe. Und mir ist das aufgefallen, dass ich sehr häufig, wenn ich so mit Menschen mit Problemen zu tun habe, als wenn zum Beispiel Schüler zu mir kommen und irgendwie über Dinge reden, die sie belasten, dass ich dann ganz schnell so in dieser hierarchischen Denkweise bin. Ich bin jetzt der Lehrer und ich habe wahrscheinlich darauf eine Antwort. Aber das ist nicht das, was die brauchen. Und ähnlich geht es mir, wenn ich Hilfe brauche. Zum Beispiel habe ich den Eindruck, dass jedes Mal, wenn ich in eine Kfz-Werkstatt gehe, dass da schon draufsteht, ich habe keine Ahnung von Autos. Und dann wird mir irgendwas erzählt. Und ich habe manchmal das Gefühl, da ist der Kfz-Meister und da bin ich. Das passiert mir auch manchmal beim Arzt. Das passiert mir in Geschäften. Egal wie, es geht mir nicht darum, irgendeine Berufsgruppe jetzt schlecht zu machen. Einfach, ich erlebe immer wieder dieses hierarchische Denken bei mir und bei anderen. Und sie war anders. Sie hat Liebe weitergegeben. Sie respektiert so, wie sie sind. Und das ist ein Punkt, wo ich echt viel zu lernen habe. Mich auf die Ebene gleichzustellen, denjenigen zu respektieren, der Hilfe braucht, und ihm nicht Wissen und Almosen weiterzugeben, sondern Liebe. Und darin liegt eine Riesenverantwortung. Und das ist das, was in unserer Gesellschaft leider sehr, sehr häufig fehlt. Das nächste bitte. bieten, bis es schmerzt. Das, was du gibst, muss dich etwas kosten. Wenn du die Gabe ein Opfer, jedes Opfer ist nützlich, wenn es aus Liebe dargebracht wird. Es ist sehr leicht, was wegzugeben, was mich nichts kostet. Zum ein paar Euro zu spenden, die mir persönlich nicht wehtun, jemandem was Gutes zu tun, wenn ich dabei nicht wirklich was hingeben muss. Aber wie schwer oder wie leicht fällt es uns, was wegzugeben, was uns wertvoll ist? Mir ist jetzt am Wochenende wieder sowas passiert, wo mir das gestern sehr deutlich vor Augen geführt wurde. Weil ich liebe meinen Schlaf. Ich liebe den wirklich sehr. Und ich bin nachts echt schlimm manchmal. So, jetzt waren wir weggefahren. Und normalerweise, wenn wir bei meinen Schwiegereltern schlafen, dann schlafe ich mit den zwei ältesten Kindern zusammen und meine Frau mit der anderen, mit unserer Tochter, woanders. Diesmal waren auch Übernachtungsgäste da. Und jetzt mussten wir alle in einem Raum schlafen. Und ich habe abends schon gemerkt, ich denke, das wird keine gute Nacht. Und die war nicht gut. Unsere Tochter hat eine Erkältung und es war echt stressig geworden. So, nächster Morgen. Früh, also ab um 5 war eigentlich die Nacht irgendwie vorbei. Meine Frau hat es viel schlimmer gehabt, weil die musste dauernd sie hin und her tragen. Und naja, wie auch immer. Ich habe aber auch nicht geschlafen. Aus meinem Bett raus. Gesicht zur Faust geballt und wartete nur darauf, dass meine Frau irgendwas zu mir sagt. Und sie fragte natürlich, was ist los? Und dann schoss es aus mir raus. Wie schlimm es fand ihr, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte und so weiter und so fort. Und am liebsten wäre es mir echt gewesen, die zwei, die da nicht hergehört hätten, dass die ganz woanders geschlafen hätten. Aber das ist nicht dienen, indem ich jemand Liebe weitergebe, weil es mich was gekostet hat. Sondern es fällt mir immer dann leicht, wenn es mich nichts kostet. Der nächste Punkt. Fröhlich leiden. Ja, ich bin. Ja, okay. Gut, also ich hänge mit der Zeit. Ich habe es schon gesehen. Aber gut. Fröhlich leiden. Folgt aus Liebe bis zum Schmerz. Weil sie Liebe weitergibt, ohne was dafür zu empfangen, ist sie auch bereit, fröhlich zu leiden. Fröhlich Liebe weiterzugeben. So, und das Werke der Liebe sind immer Werke der Freude. Wir brauchen nicht nach dem Glück zu suchen, wenn wir Liebe für andere haben, wird es uns geschenkt. Es ist ein Geschenk Gottes. Okay. Das nächste bitte. Ich mach mal ganz kurz. Alex. Ich habe den schon Bescheid. Es gibt eine Veränderung. Also ich beeile mich jetzt wirklich ganz, ganz sehr. Es tut mir schrecklich leid, aber vielleicht seid ihr auch froh. Gott dienen. Alles, was Mutter Teresa getan hat, war Gott etwas Gutes zu tun. Sie hat nie gedient, weil sie selbst was davon haben wollte oder damit andere Menschen was davon haben, sondern sie hat immer in ihrem Dienst gesehen, ich will das, was ich tue, für Gott tun. Und nicht für den anderen, unbedingt nur für den anderen Menschen, nicht, dass ich gut dastehe und nicht, dass andere mich anerkennen. Hauptsache etwas tun. Machen wir gleich den nächsten. Es geht darum, etwas zu tun und dem anderen dadurch, durch diese Handlung zu zeigen, dass es dir etwas bedeutet. Wenn ein kranker Mensch Medizin haben möchte, gib ihm Medizin. Wenn er Trost braucht, tröste ihn. Und zum nächsten, das passt da ganz gut, und dann bin ich wirklich gleich am Ende. Hauptsache, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Stellenweise ist das Gefühl echt so, wenn ich Menschen helfen will, dass ich eigentlich nur Hilfe geben kann und da passiert nicht wirklich was. Einfach weil meine Kapazität vielleicht nicht da ist, nicht ich die Möglichkeiten habe, wie ich es hätte gern tun wollen. Aber Mutter Teresa hat es anders gesehen. Nämlich, das hat wirklich sehr schnell. Wir sehen das, was wir tun, lediglich als einen Tropfen im Ozean an. Aber ohne diesen Tropfen wäre der Ozean weniger. Und da möchte ich echt noch ein letztes Beispiel dazu geben. Und zwar, ich habe das in Frankfurt erlebt. Wer schon mal in Frankfurt durch die Straßen gegangen ist, weiß, da sitzen unheimlich viele Menschen, die Hilfe brauchen. Und dann geht man echt so durch und sagt, was soll ich jetzt tun? Ich kann denen nicht jedem Geld geben. Dann bin ich pleite und habe gar nichts mehr. Und dann saß ich in einem Café draußen und ich aß gerade so ein Würstchen und auf einmal kommt ein Mädchen, streckt die Hand aus und will meine Wurst. Gut. Ja, ich muss hängen, brech die ab, gebe ihr die Hälfte. Und das Mädchen geht weg. Dann war das sehr unbefriedigend. Weil erstens hat mir meine Wurst gefehlt Und zweitens habe ich ihr überhaupt nichts Gutes getan. Wir hatten Zeit. Ich hätte sie problemlos mit an unseren Tisch setzen lassen können. Sie hätte mit uns essen können. Sie hätte viel mehr bekommen können in dem Moment. Und es hätte vielleicht ihre Gesamtlebenssituation nicht grundlegend verändert, aber ich hätte ein klein wenig Liebe ihr weitergeben können. Und das soll euch einfach ermutigen, auch wenn ihr manchmal denkt, das ist so wenig, was ich tun kann. Der Tropfen auf dem heißen Stein kann manchmal viel mehr bewirken, als wir es in dem Moment sehen. Und viele Tropfen machen den Stein kalt. Und das Letzte, und daraus folgt, die Frucht des Dienens ist der Friede. Werke der Liebe sind immer Werke des Friedens. Immer wenn du Liebe am anderen weitergibst, wirst du den Frieden spüren, der zu dir kommt. Und zu ihnen. Wo Friede ist, da ist Gott. Und auf diese Weise berührt Gott unser Leben und zeigt seine Liebe für uns, indem er nämlich Frieden und Freude in unsere Herzen gießt.